herzlich willkommen zum NMA Fireside Chat, dem 45-minütigen Podcast-Format des Next Media Accelerator. Die Hosts Christoph Hüning und Nico Loma sprechen im Wechsel mit interessanten Persönlichkeiten aus der Medienbranche. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zum Fireside Chat Podcast des Next Media Accelerators. Ich bin Christoph Hüning, einer der Managing Partner des NMA und freue mich heute erneut auf eine ganz besondere Gästin, nämlich auf Lena Rogel, Communications Manager Digital Channels bei Microsoft Deutschland. Hallo, liebe Lena.
Hi Christoph, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Ja, wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Du verantwortest, vereinfacht gesagt, bei Microsoft das Thema Social Media und für unsere Startups ist ja digitale Kommunikation eigentlich ein Kernthema. Von daher freuen wir uns auf deine Einsichten. Aber für die ganz wenigen Zuhörerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen, vielleicht stellst du dich selber und auch deine Rolle einmal kurz vor.
Sehr, sehr gerne. Ja, wie immer in der digitalen Welt ist der Titel sehr, sehr fancy und das, was dahinter steckt, ist dann gar nicht mehr so fancy. Also eben mein Titel ist Head of Digital Channels. Es heißt aber im Prinzip einfach, ich bin Teil der Unternehmenskommunikation von Microsoft Deutschland und verantworte dort eben, wie du schon gesagt hast, die digitalen Kommunikationskanäle. Das ist natürlich einerseits Social Media, andererseits auch unser Blog, unsere Website und ganz stark eben auch das Thema Influencer Relations, weil auch das sind digitale Kommunikationskanäle. Und genau, das ist so ein bisschen das, was ich innerhalb des Teams verantworte. Wir sind ein sehr, sehr cooles und sehr lustiges Team, wie ich finde, und haben da eben ganz, ganz viele unterschiedliche ExpertInnen zu unterschiedlichsten Themen. Und ja, wir arbeiten im Team relativ, Achtung Buzzword, agil. Und ja, dementsprechend ändert sich meine Rolle aber tatsächlich auch jeden Tag und von Projekt zu Projekt, weil wir sehr stark immer in V-Teams arbeiten, also für kleine Projekte oder Themen eigene Unterteams bilden. Und da übernehme ich dann eben unterschiedlichste Rollen. Und da kann es aber auch mal sein, dass unsere Volos dann da die Führungskräfte sind in diesem Team und ich halt an die Volos berichte im V-Team, wie auch immer. Genau, dementsprechend, es sieht bei uns sehr bunt und sehr wild aus. Und vielleicht muss ich das auch noch zu meiner Vorstellung sagen, ich komme nicht aus der Digitalwelt, ich bin kein Digital Native, ich bin nämlich ursprünglich gelernte Kinderpflegerin und habe in dem Beruf 5 Jahre gearbeitet, ich habe kein Abi, ich habe kein Hochschulstudium, sondern bin wirklich, ja, als Quereinsteigerin in die digitale Welt gekommen und fühle mich jetzt aber hier sehr, sehr zu Hause.
Das ist schön und ich glaube, du bist ja auch zu Hause, also auch wenn man so sieht, wie du wahrgenommen und reflektiert wirst, also im allerpositivsten Sinne omnipräsent auf den meisten Social-Media-Kanälen mit einer wirklich tollen Reputation. Wenn du das sagst, aber das Team, wie groß seid ihr denn da als Team? Also wie viele Menschen kommunizieren digital für Microsoft?
Also wir sind in der klassischen Unternehmenskommunikation ungefähr 18 Leute. Das variiert immer so ein bisschen je nach PraktikantInnen und VolontärInnen. Aber ja, so das ist so roundabout die Nummer und ja, dementsprechend glaube ich nicht so groß wie vielleicht in anderen großen Unternehmen. Ja, und das ist aber eben nicht nur die digitale Kommunikation, sondern das ist die gesamte Unternehmenskommunikation, zum Beispiel auch sehr stark interne Kommunikation, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Und ja, die unterschiedlichsten Themenbereiche. Das ist ja ganz spannend bei uns, dass es, ja, also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt, Microsoft ist ziemlich langweilig. Ich glaube, da hat sich einiges geändert. Und ich denke, wir haben in den letzten Jahren bewiesen, dass wir wieder ziemlich innovativ sind. Und dadurch haben sich aber auch die Themen wahnsinnig erweitert. Und es ist jetzt wirklich eine riesengroße Welt aus Themenbereichen. Und ja, dementsprechend ist es auch immer ganz spannend, weil man eben von bis irgendwie alles in der Kommunikation mit behandelt.
Das ist spannend. Also ich bin ja schon so alt, ich erinnere mich tatsächlich noch dran, dass irgendwie Microsoft immer die Bösen waren und Yahoo war das coole Kid irgendwie. So, ja. Das hat sich für beide Unternehmen geändert, aber für Microsoft zum Besseren. Da hat ja sicher Kommunikation eine wichtige Rolle gespielt, weil wenn wir ehrlich sind, Office ist Office und Windows ist Windows. Das entwickelt sich weiter, aber eigentlich ist es ja dieselbe Rolle. Natürlich ganz viel drumherum passiert. Was sind denn aber kommunikativ, wenn ihr das macht, so ich würde gerne nochmal Corona kurz ausklammern. Das war ja ein bisschen blöd, was da passiert ist für uns alle. Aber so, wenn ich dich Anfang des Jahres gefragt hätte, was sind denn so die echt heißen Trends in der digitalen Kommunikation, was Social Media, Influencer und so angeht, worauf hättest du gesetzt?
Also ich glaube, das liegt daran, dass ich eben nicht ursprünglich aus dieser Welt komme und deshalb jetzt gar nicht so stark immer in diesen ja vielleicht Buzzwords oder klassischem Denken bin, was das betrifft. Was mich grundsätzlich wahnsinnig fasziniert, ist die Formatvielfalt, die wir haben durch die digitalen Kommunikationskanäle und auch die Plattformvielfalt. Also Diversität ist grundsätzlich für mich ein sehr großes Thema und wirklich gesamtgesellschaftlich gedacht. Und ich finde eben auch dort das Thema Diversität wahnsinnig spannend, weil ich glaube, wenn wir diese unterschiedlichen Plattformen und deren unterschiedliche Formate richtig nutzen, dann haben wir wahnsinnig großes Potenzial, Inhalte, Themen und Geschichten wirklich zu erzählen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, da möglichst immer am Ball zu bleiben, was mir ganz offen gesagt auch nicht immer leicht fällt. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich gehöre so langsam auch nicht mehr zu den Jungen, wenn ich dann so höre, über was unsere Volos so sprechen. Aber es ist eben sehr, sehr spannend zu hören und mitzuverfolgen, ja, was sich da ständig entwickelt und was es Neues gibt. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, diese Gedanken sich auch zu machen. Und wenn man ein Thema hat oder ein Projekt, genau zu überlegen, wen könnte dieses Thema und dieses Projekt interessieren? Wen möchte ich damit erreichen? Und ich finde auch immer dieses klassische Zielgruppengeplapper so ein bisschen schwierig. Mir hilft es wirklich einfach, den oder die Mensch vorzustellen. Wem möchte ich das jetzt erzählen? Und ich arbeite da wirklich mit Leuten, die ich im Kopf habe. Nico ist zum Beispiel ab und zu einer davon, weil der sich ja immer schön über Aber gerade deshalb, weil Nico ja so jemand ist, der sich gerne über Microsoft lustig macht und ab meinem ersten Arbeitstag mich schön damit aufgezogen hat. Und aber davon gibt es natürlich viele Leute. Es gibt viele Leute, die natürlich Microsoft schon sehr viele Jahre länger kennen und erlebt haben als ich und dementsprechend vielleicht auch ein besonderes Bild haben vom Unternehmen. Und da dann wirklich zu überlegen, wie kann ich diese Menschen erreichen, was muss ich denen erzählen, aber vor allem auch, wie kann ich es denen erzählen, wo kann ich die am besten erreichen, auf welchen Plattformen, das finde ich super spannend und das wird sich, glaube ich, so schnell nicht ändern. Im Gegenteil, die Entwicklung wird sich sicher noch potenzieren.
Das heißt, während viele Agenturen hochkomplex von Persona und Ähnlichem sprechen und tolle Konzepte da haben, denkst du wirklich an Menschen, die du kennst und weißt, der mag Microsoft, der andere ist ein Fan, der eine nicht und mein Hausmeister sieht das anders als meine Kollegin und dann passt ihr darauf quasi die Kommunikation an.
Also so mache ich es tatsächlich und so mache ich es wirklich bis ins Kleinste. Selbst wenn ich Tweets formuliere, überlege ich mir, wer soll jetzt gerade diesen Tweet lesen? Und ich war ganz erstaunt, als ich das erste Mal in so einem Persona-Meeting war und da eben ganz viele schlaue Menschen zusammenkamen und eine Persona definiert haben und der Bilder zugeordnet haben und Eigenschaften und so weiter. Und vielleicht lag es daran, dass ich das Ganze eben nicht studiert habe, aber für mich ist sehr viel einfacher und auch besser nutzbarer, mir wirklich die Menschen vorzustellen. Und ich glaube, wir alle kennen ganz viele unterschiedliche Menschen. Und natürlich dadurch, dass ich jetzt auch ein paar Jahre schon in der Digitalwelt unterwegs bin, kenne ich auch in der Digitalwelt ganz viele verschiedene Personen. Und deshalb hilft es mir einfach sehr viel mehr, mir wirklich genau die Leute vorzustellen und zu wissen, an wen schreibe ich das jetzt gerade. Und das funktioniert hoffentlich ganz gut.
Ja, super, finde ich einen spannenden Ansatz. Aber selbstverständlich ist das auch viel praktikabler manchmal als ganz ausgetüftelte Konzepte. Also vor allem, wenn wir über den einzelnen Tweet sprechen, wird es natürlich schwierig. Darfst du schreiben, was du willst, oder gibt es da so Corporate Guidelines, die das reglementieren? Also du schreibst es natürlich ähnlich über die Firma, aber wenn du dich jetzt äußerst, halb politisch, halb privat, guckt da jemand drauf, kriegst du manchmal Feedback?
Also wir haben da tatsächlich eine sehr, sehr offene Kommunikationskultur, was das betrifft und auch was eben die Mitarbeitenden betrifft, weil wir eben sehen und ja für uns das so definiert haben, dass alle unsere Mitarbeitenden Markenbotschafter sind. Und das sind sie schon, egal ob sie auf Social Media aktiv sind oder nicht. Weil wir alle kennen das, wir sprechen eben dann vielleicht im Freundeskreis über die Arbeit, über unser Unternehmen. Man tauscht sich mal im Café aus, wenn man am Kiosk vorbeiläuft. Also wir alle sprechen ja über unseren Job und das, was wir tun. Also sind wir in irgendeiner Form sowieso schon Markenbotschafter und Botschafterinnen. Und wir haben eben gesagt, uns ist es ganz wichtig, dass wir die Mitarbeiter wirklich dazu befähigen, dass wir ihnen auch einerseits eben die Kultur, also das Vertrauen mitgeben und sagen, hey, ihr dürft und ihr sollt über das sprechen, was ihr tut und was euch beschäftigt und eben ihnen aber auch so ein bisschen Tools und Support an die Hand zu geben, das zu tun. Und wir sind da tatsächlich sehr, sehr offen und leben eine starke Vertrauenskultur, auch was das betrifft. Und um da konkret auf deine Frage zu antworten, also ich muss von niemandem freigeben lassen, was ich twittere. Und ich twittere ja an manchen Tagen relativ viel. und ich glaube, ich bin auch jemand, der eine starke Meinung hat und ich vertrete die auch. Ich finde, es ist immer wichtig, den gesunden Menschenverstand einzuschalten und das würde ich mir generell bei Twitter oder bei allen anderen Social-Media-Plattformen manchmal wünschen, dass die Leute überlegen, ist das jetzt wirklich nötig, dass ich das sage oder kann ich das vielleicht mal im Freundeskreis oder in der Partnerschaft einmal rauslassen, wenn ich da vielleicht gerade Dampf ablassen muss. Aber ich finde, nicht alles ist immer wirklich so wichtig und hat einen so großen Mehrwert, dass man es auch posten muss. Und das versuche ich natürlich schon, mir immer so ein bisschen zu überlegen, wobei man bei mir sicher auch viele Tweets finden würde, wo man sagt, na gut, Lena, da war jetzt nicht so der Mehrwert drin. Aber das finde ich auf der anderen Seite auch wieder wichtig, so ein bisschen Persönlichkeit auch zu zeigen und auch zu zeigen, wer ich bin. Also nicht nur irgendwie eine Litfaßsäule für Microsoft zu sein, sondern eben zu zeigen, wer ich als Mensch auch bin, was mich beschäftigt und warum mich zum Beispiel manche Themen so sehr beschäftigen und so sehr begeistern. Und ich glaube, dafür ist so ein bisschen Persönlichkeit schon auch sehr wichtig.
Ja, teile ich. Also glaube ich gerne, dieses, was du sagst, Markenbotschafterin, das ist ja dieses Corporate-Influencer-Thema. Das ist natürlich blöd, wenn ich jetzt einen persönlichen Account habe und nur mal Firmenbotschaften raushaue. Das nimmt mir ja auch kein Mensch ab. Das ist dann wieder nicht so super authentisch. Okay, aber steuert ihr das denn? Also ich bin jetzt kein großer Follower von Microsoft Firmenaccounts, muss ich gestehen. Aber steuert ihr das so ein bisschen aus? Also diesen Mix, guckt ihr, was machen meine sehr prominenten Mitarbeiterinnen und was kommunizieren wir als Firma dazu? Oder ist das eher dann so Marketing, was darüber passiert?
Nee, also wir arbeiten da zwar sehr eng mit Marketing zusammen, weil wir auch sagen, hey, das sind beides auch irgendwo Kommunikationsformen und deshalb ist es uns wichtig, dass wir da eine gute Transparenz haben und eng zusammenarbeiten. Aber es ist jetzt nicht, dass wir die Mitarbeitenden irgendwie quasi für Marketingzwecke vereinnahmen oder sagen, so hier neues Produkt, twittert mal bitte alle, wie toll das neue Produkt ist. Weil dann sind wir wieder beim Thema Persönlichkeit. Also dann würden sich auch irgendwie die Leute denken, so, was ist das denn schon wieder? Also das ist ja unglaubwürdig. Wir haben aber zum Beispiel über LinkedIn eine Plattform, LinkedIn Elevate heißt das, wo man eben Firmen-Content, Unternehmens-Content zur Verfügung stellen kann, den Mitarbeitenden und wo die eben so ein bisschen ja wie einen Content-Pool haben und sehen können, hey, was gibt's denn eigentlich gerade an neuen News zu Microsoft-Themen? Und das ist aber eben nicht so, dass wir sagen so, hey, macht das mal alle, sondern das ist eher so ein bisschen eine Hilfestellung, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass nicht alle Mitarbeitenden immer total Social Media affin sind und da manchmal auch so ein bisschen eine große Sorge ist, so ja, was kann ich denn jetzt posten und was vielleicht lieber nicht, und dadurch haben die so ein bisschen eine Sicherheit, dass sie wissen, okay, alle Inhalte, die dort sind, könnt ihr posten und natürlich auch so ein bisschen einfach Unterstützung, weil auch das ist ja eine Frage, die wir oft kriegen, so ja, was soll soll ich denn überhaupt auf Social Media posten? Ich weiß gar nicht, was ich da tun soll. Und da versucht das eben so ein bisschen zu greifen. Das macht bei uns meine Kollegin Bianca, die eben auch stark die interne Kommunikation verantwortet, was dann natürlich super gut zusammenpasst, da so ein bisschen zu supporten. Und dementsprechend steuern wir das tatsächlich überhaupt nicht, was die Mitarbeitenden posten, was sie nicht posten. Ganz im Einzelfall schon. Also natürlich gibt es manchmal Themen, wo man sagen muss, hey, hier bitte do not comment oder so. Also manchmal gibt es ja auch einfach Dinge, die ja einfach interner sind und so. Aber auch da setzen wir eher auf den gesunden Menschenverstand, als jetzt irgendwie da große Verbote zu setzen. Und wir monitoren das nicht, was die Mitarbeitenden machen, weil das wäre tatsächlich auch gar nicht möglich, weil wir ja auch ein paar mehrere haben.
Und frage mich auch der Betriebsrat, was du da tust, der wahrscheinlich dann.
Also das soll es natürlich nicht sein. Aber du hast gerade genannt, so ein bisschen die Prominenten. Also natürlich haben wir ein bisschen auch auf dem Schirm irgendwie, welche Mitarbeitenden vielleicht sehr aktiv sind und viel machen. Und zum Beispiel supporten wir das dann schon, indem wir das über die offiziellen Microsoft-Kanäle dann manchmal auch retweeten und eben teilen, wenn wir sagen so, hey, das ist ein cooler Beitrag, weil das Ganze natürlich auch sehr viel menschlicher macht. Also dementsprechend, es findet keine Kontrolle statt, aber wir haben schon, glaube ich, eine sehr gute Übersicht darüber, wer da sowas macht und wie wir da uns auch gegenseitig supporten können.
Ich fand gerade interessant, dass wirklich jetzt in so einem Tech-Haus, wie ihr ja eins seid, dann wirklich noch viele Mitarbeiterinnen sagen, was soll ich auf Social Media oder so. Das hatte ich jetzt in anderen Branchen verortet, aber gut, wir erleben auch in Medien immer noch mal Themen, die wir uns anders vorgestellt hatten, was Digitalisierung angeht. Also interessant, dass das bei euch nicht anders ist. Für uns jetzt mal eine spannende Frage, weil die Themen, die du so aufsetzt, ob es Influencer-Marketing ist, Social Media generell, Kommunikation generell, da haben wir natürlich viele Startups im Portfolio, die da irgendwas tun, meistens ja so Softwarelösungen B2B gedacht, bei uns eher aus dem Medienbereich kommt, wie könnte ein Verlag, wie könnte eine Agentur mit der Lösung besser arbeiten als heute oder die Kunden besser ansprechen und die Produkte besser machen. Da gibt es natürlich auch Schnittmengen zu euch. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Startup, wir sind jetzt mit euch nicht besonders verbandelt, Startup hat eine Idee und glaubt, das könntet ihr nutzen und schreibt an info@microsoft.com, dann kommen sie natürlich nicht weiter. Wie gibt es einen Weg bei euch, wie ihr mit Startups arbeitet? Also macht ihr das generell oder ist dann bei euch vielleicht auch die Struktur schon wieder zu komplex oder zu groß?
Also wir arbeiten natürlich sehr, sehr viel mit Startups, weil das ja auch eine ganz, ganz wichtige Branche ist. Ich muss jetzt ganz offen sagen, dass ich da wahrscheinlich jetzt nicht die super Expertin bin, weil es einfach nicht so mein direkter Bereich ist. Ich weiß, dass wir ein eben eigenes Microsoft for Startups Programm haben, international gesehen, wo wir eben ganz, ganz viel machen. Wir haben vor allem auch sehr, sehr viele Hackathons und Veranstaltungen, wo wir auch gezielt eben Startups ansprechen und gucken, wie wir da eben auch miteinander arbeiten können. Developer sind natürlich für uns auch eine große Zielgruppe, die ja auch oft dann mit in den Startups unterwegs sind, um das ja zu unterstützen. Dann gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit für Startups, dass sie unsere Cloud-Lösung nutzen und da dann eben auch Credits dafür bekommen, solche Dinge. Also da würde ich sagen, falls das jemanden konkreter interessiert, dann gerne mal bei Microsoft for Startups schauen, weil ich da jetzt sicher nicht die 100% kompetente Ansprechpartnerin bin. Ich weiß nur, wir machen viel und ich finde es sehr, sehr spannend und finde es auch immer wieder beeindruckend zu sehen, wenn ja wir dann eben mit Startups auch wirklich zusammenarbeiten, was Produkte betrifft, was da an Innovationskraft drinsteckt und wie spannend das ist. Das begeistert mich immer wieder total.
Schön, uns auch. Darum machen wir das. Also ist tatsächlich so. Für uns ist das immer die Startups begeistern uns und die arbeiten an tollen Themen. Für uns ist tatsächlich ja immer die Herausforderung, dann irgendeine Tür aufzumachen, wo jemand sagt, die Lösung nutze ich jetzt auch tatsächlich mal. Ich bin gerade parallel die Tage bei den Medientagen unterwegs in so verschiedenen Gruppen und da diskutieren wir das natürlich auch in dieser Innovation Week und da auch aus dem Verlagsumfeld, die sagen ja viele, wir würden gerne mehr machen, kommen aber schlichtweg im Alltag nicht dazu und natürlich gerade jetzt in Corona-Zeiten sowieso nochmal nicht. Das hatten wir ja vorhin so ein bisschen ausgeklammert. Jetzt sitzen wir alle irgendwie seit März gefühlt im Homeoffice und wundern uns, dass wir uns auch online sehen können, was aber nicht dasselbe ist, wie sich echt zu sehen. Also was hat das bei euch bewirkt? Also das habe ich schon immer mitgekriegt, weil du das vorhin schon mal erwähnt hast. Vertrauensarbeitszeit, Vertrauensarbeitsplatz, sowas hattet ihr ja schon vorher. Dann müsste für euch ja der Wechsel über Nacht relativ einfach gewesen sein, so klischeehaft. Aber jetzt so auf so eine lange Zeit ist es dann doch ja nicht ganz. Es ist ja doch eine Herausforderung, würde ich mal so rum sagen, oder?
Definitiv. Also, wie du es angesprochen hast, wir arbeiten schon sehr, sehr lange nach dem Konzept Vertrauensarbeitszeit und Vertrauensarbeitsort, was eben tatsächlich schon seit vielen Jahren heißt, dass alle Mitarbeitenden von Microsoft arbeiten können, wo und auch wann sie wollen. Und das ist natürlich schon so ein bisschen Vorteil gewesen, dass wir das alle schon ein bisschen geübt waren. Also, dass jetzt für uns nicht der harte Kulturschock war, sondern dass wir das alle schon kannten. Ich persönlich habe zum Beispiel ja mindestens 2 Tage die Woche im Homeoffice verbracht. Meistens waren das halt die klassischen Freitag und Montag, und die restlichen Tage war ich dann im Büro. Und ja, hab mir eben auch die Zeit immer schon sehr frei eingeteilt. Ich hab auch 4 Kids, also wir sind eine Patchwork-Family, und da ja hat man ja auch manchmal so Dinge, die man noch zusätzlich erledigen muss. Und das hat, glaube ich, schon dazu geführt, dass sich da unsere Unternehmenskultur und auch unsere Arbeitskultur in den letzten Jahren so, schon sehr, sehr stark daran orientiert und entwickelt hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch für uns ein riesiger, ja, ich sag's wirklich, ein Schock gewesen, so von einem Tag auf den anderen, uns wirklich alle gar nicht mehr zu sehen und vor allem so lange. Also ich glaube, das hat am Anfang niemand befürchtet, dass wir jetzt hier im Oktober immer noch hier sitzen und es sogar noch mal schlimmer wird gerade. Und das ist schon eine riesige Herausforderung. Und ich glaube, einerseits haben wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen, wie viel Innovation auch entstanden ist dadurch, was für ein großer Digitalisierungsschub durch Deutschland gegangen ist. Ganz viele Unternehmen, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten und lange versucht haben, Lösungen zu implementieren, und plötzlich ging es sofort. Das ist schon beeindruckend zu sehen und auch toll, wie viel Mut die Unternehmen und auch die Mitarbeitenden da gezeigt haben. Und gleichzeitig ist aber ganz klar, also Technologien sind nicht alles. Ich bin mega dankbar für das Internet, für Videokonferenzplattformen, für ja, sämtliche Tools, die wir nutzen können. Aber das wird nie einen menschlichen Kontakt ersetzen. Und das ist aus meiner Sicht eben ganz, ganz wichtig für Teamarbeit, für das Miteinander, dass wir uns wirklich ja auch richtig sehen können, dass wir auch das Gefühl zueinander nicht verlieren. Und das ist, glaube ich, schon ein großes Risiko, weil durch Videokonferenzen einfach sowas wie Körpersprache, vielleicht auch so eine Stimmung im Raum, solche Dinge gehen verloren. Das sind Informationen, die uns fehlen. Und deshalb, ja, wird es eben sehr, sehr viel schwieriger, auch so dieses Zwischenmenschliche wirklich abzubilden. Wir versuchen da gerade so ein bisschen auch zu schauen, auch wieder mit zum Beispiel Startups, aber auch eben intern mit Kolleginnen, wie man dieses Thema vielleicht auch durch Tools zumindest unterstützen kann, was man tun kann, um eben dieses Thema Empathie, Menschlichkeit, aber eben auch mentale Gesundheit, was ja ein riesiges geworden ist in den letzten Monaten, wie wir das unterstützen können. Und was ich da zum Beispiel ganz spannend finde, ich kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, aber bei Microsoft Teams wird es in ein paar Monaten oder ein paar Wochen die Möglichkeit geben für ein digitales Pendeln. Weil eben auch ganz viele Wissenschaftler, mit denen wir uns da auch ausgetauscht haben, gesagt haben, dass diese Pendelzeit tatsächlich auch wichtig ist für die mentale Gesundheit, weil wir eben dieses, wir gehen hin zur Arbeit, das ist natürlich ein wichtiges Signal für den Körper, aber auch für den Kopf. Und dann auch, wir gehen aus der Arbeit raus. Und das fehlt uns ja jetzt. Also ich meine, wir liegen im Bett und dann ziehen wir vielleicht um aufs Sofa und schlüpfen noch kurz in eine Jogginghose, aber mehr passiert nicht. Und Das finde ich ganz spannend, weil ich habe Pendeln eigentlich eher immer so als nervig verortet. Aber wenn ich zurück überlege, klar, bei mir war auch die Zeit irgendwie, wo ich mit dem Fahrrad ins Büro gefahren bin, da denkt man nochmal sehr viel nach. Das ist tatsächlich ja so ein bisschen fast wie eine Art Meditation, weil man während dem Fahrradfahren nicht viel anderes machen kann. Bestenfalls tut man es nicht. Oder eben in der U-Bahn, wo ich dann mal noch einen Podcast gehört habe und solche Dinge. Und das wird es jetzt dann eben in Microsoft Teams geben, dass es da ja eine Pendelmöglichkeit gibt für digitales Pendeln. Wie gesagt, ich kann es mir noch überhaupt nicht vorstellen, aber ich finde es spannend, dass über solche Lösungen einfach auch nachgedacht wird und ja, Dinge mal ausprobiert werden.
Das klingt wirklich spannend. Also mit Teams dauert mein Weg von der Küche ins Arbeitszimmer länger als vorher. Und ich kann noch eine Zeitung lesen. Die gibt es auch nicht mehr. Aber sowas in der Art. Okay. Ja. Aber spannend. Ja, aber ist tatsächlich, das war bei uns Zufall. Wir hatten im letzten Batch, also wir haben ja immer diese Halbjahres-Batches und der letzte ist ja noch im Januar gestartet. Da war noch alles gut. Und der war bis Sommer geplant oder ging auch bis Sommer. Aber irgendwie ab März war keiner mehr da. Und da hatten wir im Team ein Startup, das Emotionen misst, weil die natürlich sagen, menschliche Entscheidung beruht auf Emotionen und nicht immer nur auf Faktenlage. Und das haben wir auch intern genutzt, so immer, wie geht es euch heute so ungefähr? Und die Idee war eigentlich, ich binde das beim Publisher ein und ich frage jetzt nicht nach dem Artikel, wie hat dir der Artikel gefallen, sondern ich frage halt, wie fühlst du dich nach dem Lesen dieses Artikels? Und kriege halt sehr schnell andere Ergebnisse. Und das haben wir dann auch intern genutzt. Und natürlich war wir hatten einen sehr internationalen Batch und auf einmal sahen wir uns alle noch virtuell. Das haben wir schon in den Auswertungen gesehen, dass es nicht dasselbe ist, tatsächlich, bei aller Technik-Faszination, die wir da haben. Ja, okay. Hat Teams einen Boom gehabt? Also, alle reden über den Aktienkurs von Zoom natürlich, aber den sieht man bei Teams nicht. Aber seht ihr Nutzungszahl? Wir nutzen tatsächlich auch mehr Zoom aus irgendwelchen Gründen. Ich glaube, es waren die Hintergründe am Anfang. Die gibt es aber jetzt auch bei Teams, habe ich gelernt.
Die gibt es bei Teams auch, ja. Also ja, natürlich gibt es Nutzungszahlen und vor allem gibt es auch Aktienzahlen. Wir haben tatsächlich gestern unseren Quartalsbericht veröffentlicht und da würde ich sagen, müssen wir uns hinter Zoom nicht verstecken. Ich würde sogar selbstbewusst sagen, sehr, sehr im Gegenteil. Wenn man da so den Analysten und FinanzexpertInnen glaubt, sieht das ganz gut für uns aus und hat sich natürlich wahnsinnig viel getan. Ich muss aber auch da wieder sagen, das ist halt super spannend, wie viel Innovationskraft da auch drin ist, dadurch, dass so viele neue und unterschiedliche Menschen jetzt Microsoft Teams nutzen und auch Einrichtungen. Also es sind ja zum Beispiel auch stark Bildungseinrichtungen, Schulen, Universitäten, die das Tool nutzen und wie viel Innovationskraft darin wieder steckt, weil wir halt das Tool so stark weiterentwickelt haben in den letzten Monaten und es quasi gefühlt wöchentlich neue Funktionen gibt und neue Möglichkeiten. Und das wäre sicher nicht entstanden, wenn es eben nicht so viele unterschiedliche Menschen gegeben hätte, die das Tool nutzen und die uns das dann eben auch gefeedbackt haben und gesagt haben, so hey, das wäre wichtig für uns, das brauchen wir. Und das finde ich halt super spannend zu sehen, wie sich sowas auch entwickelt und wie wir das nutzen können. Und wir nutzen Teams ja schon sehr, sehr lange. Also es ist jetzt für uns nichts, was irgendwie durch die Corona-Situation entstanden ist, sondern wir haben das, ja, also setzen da schon lange komplett darauf und auch für uns hat sich dabei nochmal ganz, ganz viel getan in der Art und Weise, wie wir das Tool nutzen und da sind wir wieder beim Thema Kultur. Also Tools sind super und also auch Zoom ist ein super Tool und ich bin, wie gesagt, dankbar über jedes Videokonferenz-Tool, was es aktuell gibt, weil das ja auch wieder dafür sorgt, dass es da mehr Möglichkeiten gibt für alle Menschen. Und aber die besten Tools helfen eben nichts, wenn man da nicht auch eine gewisse Kultur auch implementiert und sich dafür einsetzt, auch als Teams. Und wir haben zum Beispiel bei uns gemerkt, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch so ein bisschen, was heißt Regeln, aber dass wir als Team auch so ein bisschen Commitment machen, okay, wann machen wir unsere Videos an und wann nicht, weil es mit Video dann manchmal schon einfacher ist, zumindest ein bisschen Mimik zu sehen, nicht die ganze Körpersprache, aber zumindest das Gesicht. Oder auch eben, was sind ja vielleicht so ein bisschen Gesprächsnetikette, also was schreibe ich in Chat und wie reagiere ich und wie mache ich mich sichtbar, wie schaffen wir es, dass wir uns nicht unterbrechen. Also zum Beispiel die Handmeldefunktion, dass man eben nicht einfach reinredet, sondern die Hand hebt. Und das sind eben ganz viele Dinge, die man wirklich als Team auch, finde ich, kulturell besprechen muss und schauen muss. Da ist es dann eigentlich fast egal, welche Technologie dahinter steckt.
Ja, das stimmt. Ich habe letzte Woche Donnerstag, Freitag quasi durchgängig auf Teams verbracht. Wir hatten ein Kick-Off-Meeting von einem EU-Projekt. Das war echt spannend. Da waren 6 Parteien aus 6 Ländern. Also wir waren, neben uns war Brüssel und Tallinn und ich weiß nicht was im Call. Und das ist schon toll, wie das geht. Aber das Pendeln habe ich natürlich nicht vermisst. Also den Flug nach Brüssel hätte ich gern gemacht. Ja. Den hätte ich jetzt aber auch ungern auf Teams nachgestellt, wie auch immer das wird. Aber was natürlich fehlt, sind die Kaffeepausen. Ja, dieses, wir sagen, okay, kurze Pause, und dann steht man halt mal mit jemandem aus Brüssel oder so und holt sich einen Kaffee zusammen und quatscht ein bisschen. Dafür bleibt ja niemand im Videocall. Das finde ich immer wirklich schade, weil da entsteht ja doch viel.
Also wir haben tatsächlich als Team Kaffee-Calls eingeführt. Also wir haben zweimal die Woche einen Kaffeetermin, weil wir eben genau gesehen haben, dass uns das stark fehlt, dass man eben, wie du sagst, so nach einem Meeting, bei uns war das immer klassisch nach unserer Redaktionskonferenz am Morgen, das war dann immer so die Kaffeekarawane. Da sind alle irgendwie zur Kaffeemaschine gepilgert und dann stand man da halt und hat gewartet hat sich so ein bisschen ausgetauscht. Und das sind ja oft die wertvollsten Gespräche, die da stattfinden. Ja. Da, wenn es eben nicht um ein konkretes Thema oder um Inhalt geht, da ist man kreativer, da ist man freier. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da irgendwie eine Möglichkeit dafür zu schaffen. Klar, ich sag dir ganz ehrlich, also so ein Video-Coffee-Call ersetzt das jetzt nicht komplett.
Nein.
Aber ich merke schon, dass es bei uns hilft, dass wir einfach 2 Calls die Woche haben, wo wir da sitzen, wo es um nichts geht, wo jeder mit seinem Getränk da sitzt. Einer ist übrigens, da ist aus einem Coffee Call ein Feierabend-Drink Call geworden, weil wir gesagt haben, ach komm, warum immer nur Kaffee?
Klar.
Und ich merke schon, dass das ganz wichtig ist, sich da auch ein bisschen offener auszutauschen.
Ja. Wir haben gleich auf den Afterwork-Call am Freitag gesetzt, muss ich gestehen. Weil wir als Team, wir sind 6 Personen und wir haben immer Montag, Mittwoch, Freitag um 10 so den echten Update-Call im Sinne von, was liegt an, was ist passiert. Und dann Freitagnachmittag hat man nochmal so ein Afterwork. Das ist irgendwann über die Sommerferien, dann ist man alle so versetzt im Urlaub, waren so ein bisschen eingeschlafen. Aber es kommt gerade so wieder. Mal sehen, wie das weitergeht. Du hattest das ja vorhin schon mal angedeutet, dass dein Werdegang ein bisschen üblicher war und hast deine familiäre Situation hier auch schon mal einfließen lassen. Das finde ich natürlich ein spannendes Thema, weil was du mit Diversität beschrieben hast, interessiert uns auch. Dieses ganze Thema, warum gibt es weniger Gründerinnen als Gründer? Wir sehen ja dann auch im Unterschied zu den nordischen Ländern, also wir machen ja viel in Skandinavien, da ist das anders und gefühlt besser organisiert bei uns. Vielleicht einmal einladend, du hast ja wahrscheinlich die schönste Abwesenheitsnotiz, die ich seit langem gesehen habe, weil als ich das erste Mal hierfür angeschrieben habe, kam eine Mail zurück, wo sinngemäß drin stand, wir sind eine Patchwork-Familie und entweder rennen hier pubertierende Kinder durch die Gegend oder die Eltern drehen durch, und schriebst dann, am besten erreicht ihr mich über deinen Twitter-Handle. Das fand ich natürlich interessant, dass das besser funktionieren soll als Mail. Ich habe es dann nicht versucht. Wir waren ja schon über den Facebook Messenger connected worden, dann dachte ich, jetzt die dritte Plattform aufmachen, ist ja auch albern. Aber das heißt, das ist bei dir komplett fließend, ja? Dieses Work-Life-Balance-Wort ist ja eh ein komisches Wort, aber du trennst da relativ wenig. Das hat ja gar nichts mit Corona zu tun, vermutlich, sondern das ist bei euch ein fließendes Modell, oder wie handelst du das?
Absolut. Absolut. Also ich hab da davor schon nicht mehr wirklich getrennt und mir ist schon auch klar, dass das ein Riesenprivileg ist, dass ich eben auch nicht trennen musste, sondern dass ich irgendwie einen Arbeitgeber habe, wo ich da wirklich offen damit umgehen kann. Und das war auch schon immer für das Team total selbstverständlich, wenn ich eben gesagt habe, so, okay, bin jetzt heute von 11 bis 1 nicht erreichbar, weil halt, weiß ich nicht, Arzttermine, Schule, whatever, und bin dann abends erreichbar. Also mir war es halt immer wichtig, oder ist es nach wie vor wichtig, da transparent zu sein, damit die KollegInnen auch Bescheid wissen, ob ich erreichbar bin oder nicht. Und wir haben da generell im Team einfach das Commitment, dass wir Dinge immer im Outlook-Kalender eintragen, im eigenen. Das muss jetzt nicht super transparent sein, weil manchmal sind es vielleicht auch Dinge, wo man sagt, das möchte ich jetzt nicht im kleinteiligsten Inhalt preisgeben. Ja, aber eben den Blocker, damit die KollegInnen auch sehen, Lena ist geblockt, die nächsten 2 Stunden, ab 15 Uhr ist sie wieder frei, so um da einfach eine Transparenz zu haben. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man eben dieses freie Arbeiten macht, dass man trotzdem da auch Bescheid weiß und dass es nicht so ist, morgens ist die eine nicht erreichbar, mittags die andere und abends der nächste, so dass man dann sich tendenziell vielleicht gar nicht hören kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und so habe ich das halt bisher gehandhabt. Generell ist es auch bei mir so, und ich glaube, das ist ein Thema, was alle betrifft, egal ob man Familie hat oder nicht, dass man ja unterschiedliche Produktivitätszeiten hat. Und ich finde einfach dieses Konzept von 7 oder 8 Stunden am Schreibtisch sitzen vorm Laptop oder Bildschirm, das ist so ein Quatsch, weil wir alle, also das kann mir niemand erzählen, wir alle kennen diese Tage, wo wir 3 Stunden in den Bildschirm starren und es passiert nichts, wirklich gar nichts. Und früher waren das Tage, die mich unendlich frustriert haben und die mich dann auch im Nachgang ganz, ganz viel Produktivität gekostet haben, weil ich diese Frustration hatte und weil ich mich so geärgert habe und weil das ja dann auch wieder wahnsinnig hemmt. Und das habe ich eben jetzt seit einigen Jahren nicht mehr, weil ich einfach weiß, so hey, wenn ich das merke, ich sitze jetzt hier eine halbe Stunde schon und es passiert nichts, dann mache ich zu. Dann setze ich einen Blocker rein in Outlook und dann gehe ich raus. Oder dann treffe ich mich mit einer Freundin oder dann mache ich die Einkäufe oder dann was auch immer. Aber eben nicht da zu sitzen und die Zeit totzuschlagen. Ja. Und ich verstehe dieses Konzept einfach nicht, weil es bringt ja den Unternehmen nichts. Es kostet die Unternehmen sau viel Geld, wenn das passiert. Und es bringt uns als ArbeitnehmerInnen natürlich auch nichts, weil es uns wahnsinnig frustriert und somit auch die Produktivität extrem sinkt. Und ich persönlich bin halt jemand, ich bin tatsächlich abends ziemlich produktiv. Das ist so meine Phase, wo ich richtig gut abarbeiten kann. Und deshalb bin ich da eben oft bis 11 oder so am Laptop und mache meine Sachen. Und bin aber dafür dann oft einfach nachmittags nicht online oder setze mir dann einen Blocker rein, weil ich da dann halt vielleicht eher so ein bisschen Family-Kram oder auch mal Sachen eben nur für mich mache. Und das finde ich so wichtig, dass das Unternehmen das wirklich verstehen. Und ich frage mich immer, was so schwierig ist, daran das zu verstehen. Weil das ja wirklich, wie gesagt, alle Mitarbeitenden betrifft. Da geht es nicht darum, ob ich Kinder habe oder nicht, sondern wir alle haben Phasen, in denen wir produktiver sind und weniger produktiv. Und wir alle haben ja auch noch andere Dinge in unserem Leben als die Arbeit. Und wenn man da eben die Freiheit gibt und das Vertrauen gibt, zu sagen so, hey, du kennst dich selbst am besten, entscheide du, wie du deine Zeit einteilst, so dass du produktiv sein kannst für das, was du tust, da kann doch nichts Falsches daran sein.
Nein, ich stimme dem sofort zu, aber ich weiß auch, wir sind jetzt auch ein kleines aus meiner früheren Zeit in anderen Firmen und als Berater war ich unterwegs, es fällt halt vielen Führungskräften immer noch schwer loszulassen. Also ich habe halt immer das Gefühl, meine Mitarbeitenden, die ich sehe, die habe ich irgendwie, ich sag mal, unter Kontrolle. Auch wenn ich gar nicht sehe, was die da klicken. Das kann auch Spiegel Online sein oder eBay oder ich weiß nicht was. Aber ja, ist ein schwieriges Thema. Aber jetzt ist ja generell das Thema Female Founder ist es bei uns oder Frauen in der Tech-Branche ein Thema. Ihr habt jetzt, wenn ich es richtig verfolgt habe, bei euch folgt jetzt auf einen weiblichen CEO, eine weibliche CEO. Das ist ja mehr als ungewöhnlich. Ist denn diese Flexibilität so ein wichtiger Hebel deiner Meinung nach, womit wir das langfristig ändern könnten? Oder sind es eigentlich ganz andere Themen als das? Weil das wird ja immer angebracht, diese Frage, wie kombiniere ich Familie und Beruf? Betrifft mich ja ehrlich gesagt auch, aber in meinem Fall wird es selten angebracht, in beide Richtungen nicht.
Ja. Also ich glaube schon generell, dass das Thema Vereinbarkeit ein ganz wichtiges ist. Und das ist einerseits tatsächlich für die Unternehmen selbst, aber da geht es auch um uns als Gesellschaft. Also dass es auch selbstverständlicher wird, Vereinbarkeit zu leben. Und dass es eben nicht mehr immer so eine Diskussion ist und keine Entweder-Oder-Entscheidung. Ganz klar auch eben für Männer. Also die Frage ist ja auch, warum ist es bei dir kein Thema? Oder warum wirst du vielleicht nicht so oft danach gefragt, wie ich es werde. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig und auch Männern eben die Möglichkeit zu geben, zu sagen so, hey, ich bin Vater, na klar, ich hab noch eine sehr, sehr wichtige andere Verpflichtung auch und auch da die Freiheit zu geben, sich wirklich dafür einzusetzen und das zu tun. Und ich glaube eben, dass deshalb Vereinbarkeit auf zwei Ebenen läuft. Eben einerseits auf der wirklich organisatorischen Ebene und mehr zu ermöglichen, aber auch auf der gesellschaftspolitischen Ebene, dass es eben selbstverständlicher wird und natürlicher wird und dass es nicht mehr sowas ist, was man irgendwie so rumdrucksen, so ich muss heute früher gehen, sondern dass es ganz normal wird und ein ganz normales Thema wird. Und ich glaube schon, dass das dazu führen kann. Und wenn du vom Thema Female Founders sprichst, ich glaube, da geht's tatsächlich auch aus meiner Sicht stark um das Gesellschaftsbild, was wir haben von Geschlechterrollen. Wie eben eine Frau sein sollte oder welche Attribute weiblich sind und wie ein Mann sein sollte. Und ich glaube, das ist immer noch was viele Menschen stark abschreckt, dass man denkt so, ja, aber eben dieses erfolgsorientierte und dieses total mutige und dieses alles auf eine Karte setzen und eben auch sehr stark an sich selbst glauben, das sind ja vermeintlich alles Dinge, von denen man sagen könnte oder viele Menschen vielleicht sagen, das ist nicht weiblich. Also weiblich ist eben nett zu sein, lieb zu sein, zurückhaltend zu sein, sehr caring zu sein. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das sind alles nicht unbedingt Eigenschaften, die hilfreich sind, wenn man ein Startup gründen möchte. Mhm. Also lieb, nett, caring, schwierig. Also da braucht's halt schon auch eine große Portion an positiver Aggressivität und auch an Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Kampfgeist, wirklich Einsatz. Und ich glaube, das ist tatsächlich einfach gesamtgesellschaftlich ein Problem, dass wir immer noch so stark unterscheiden, was sind männliche und was sind weibliche Attribute. Und deshalb glaube ich oder kann ich mir vorstellen, dass viele Frauen davor zurückschrecken, weil sie denken so, oh Gott, ob das dann irgendwie mir gut tut und wie sieht das denn aus?
Ja, interessant. Ich hatte kürzlich, als wir gesagt hatten, wir machen das hier, mal ein bisschen geguckt, diesen Podcast, das war so ein Videocast von Adventure, da warst du mit noch einer zweiten, aber es ging um die Quote ganz speziell. Ich habe mich an deinen Blicken zum Teil erfreut, wie du es ist, also Startup-Bereich können wir jetzt schlecht mit einer verpflichtenden Quote anfangen, weil Gründer machen das, was sie sollen, oder Gründerinnen vor allem. Wir haben oft das Problem, das weisen wir dann schon im Pitch drauf hin, so wenn so drei Jungs sich an der Hochschule kennenlernen, dann ist das ja legitim, dass die was zusammen gründen. Aber dann kommt das nächste Chart, der Beirat, und dann sind da drei männliche Professoren und dann sagen wir schon mal, okay, überlegt mal, ob ihr nicht vielleicht noch eine wichtige Input Größe vergessen habt, die auch ein bisschen anders auf euer Thema guckt. Das ist natürlich, mehr können wir aber auch nicht tun. Das ist ja, aber wir merken ja bei der Teamauswahl zum Beispiel für Bachelor, worauf wir achten. Ab wann ist denn wirklich so ein Thema verpflichtende Quote jetzt gerade mal in unserem technahen Umfeld relevant und auch realistisch umsetzbar? Ich weiß gar nicht, gibt's die bei euch, bei Microsoft?
Also wir haben quasi eine selbstverpflichtende Quote für uns und arbeiten da intern sehr, sehr stark daran, was aber generell Diversität betrifft. Also Diversität ist ja nicht immer nur das Frauen- und Männerthema. Ich persönlich bin mittlerweile absolute Befürworterin der Frauenquote, muss ich sagen, auch wenn ich sie nicht mag. Also ich finde, wir brauchen sie, aber ich finde sie nicht gut. Ja. Der Punkt ist eben der, ich finde es extrem traurig und schade, dass wir offensichtlich einen Zwang brauchen, aber wir haben ja jetzt uns ein paar Jahre lang angeguckt, wie das mit der Selbstverpflichtung funktioniert und da haben einige Unternehmen eben eine sehr spezielle Einstellung dazu und dementsprechend glaube ich tatsächlich, dass wir die Quote brauchen, zumindest als Übergang, als Vehikel. Wie gesagt, ich mag sie nicht und ich finde sie nicht gut, deshalb hoffe ich, dass wir sie dann auch schnell vielleicht wieder abschaffen können, aber ich glaube, wir brauchen es wirklich für den Übergang und ich muss auch tatsächlich sagen, weil du gerade gemeint hast, so, naja, in der Startup-Branche Quote ist natürlich nicht möglich, gebe ich dir absolut recht, weil ist nicht möglich. Startup oder Gründung sollte ja immer noch ein freiwilliges Thema sein.
Ja, bitte. Kann
ich nicht sagen. So, du musst jetzt aber gründen.
Bitte, mach jetzt was.
Aber ich bin absolut davon überzeugt, dass auch die Startup-Branche von der Quote profitieren würde, weil eben das, was wir vorher besprochen haben, einfach diese mehr Sichtbarkeit von weiblichen Role Models, von erfolgreichen Frauen, die eben ja vielleicht auch stark Karriere machen, die in den Tech-Digital-Bereichen unterwegs sind. Das wiederum inspiriert ja auch ganz viele junge Frauen dann eben zu sagen so, hey, ich habe da eine Idee und ich glaube daran und ich setze das jetzt um und dementsprechend bin ich davon überzeugt, dass das eben auch für die Startup-Branche relevant wäre, das Thema. Aber es ist halt unglaublich schwierig und wie ich vorher schon gesagt habe, Diversität ist halt nicht nur ein Geschlechterthema, sondern da sind ja ganz, ganz viele Punkte, die dahinter stecken.
Ja, das wird dann nochmal komplizierter, sehr wahrscheinlich.
Ja.
Aber ja, also wir merken das halt im internationalen Vergleich. Wir hatten ja sogar Startups, die sich mit dem Thema Diversity in Film beschäftigen und das halt messen, also ein reines Frauenteam, die aber dann Machine Learning-Plattformen bauen, die Redeanteile in Filmen messen automatisch und so. Das ist natürlich auch für uns wahnsinnig spannend zu sehen, aus Schweden kam die, mit welchem Drive die da rangeht und auch einfach bestimmte Sachen, die wir nicht machen, einfach gar nicht, also nicht hinterfragen und einfach drüber weggehen. So. Ja. Das ist natürlich für uns wirklich spannend. So, jetzt sitzen wir alle noch bis April weiter im Homeoffice. Was ist die These? Was passiert denn bis dahin? Also, wir können noch viele Podcasts und so machen, aber gibt es irgendwie, wie durchstehen wir denn diese Zeit, was jetzt so unsere Kommunikationswelt angeht?
Ich glaube tatsächlich, dass wir stark daran arbeiten müssen, wie wir kommunizieren und wie wir vielleicht auch neue Kommunikationswege finden können, die tatsächlich so dieses Thema Emotionalität und Empathie noch stärker auch mit einbinden, weil das ist einfach das, worauf es jetzt wirklich ganz, ganz stark ankommt. Ich glaube auch, dass die letzten Monate schon gezeigt haben, wie wichtig auch, dass diese Themen im Bereich Leadership sind. Also wie man eben auch zu seinen Mitarbeitenden oder mit seinen Mitarbeitenden kommuniziert. Das ist für uns natürlich auch ein großes Thema, wie wir da intern unterstützen können, dass eben ManagerInnen da wirklich auch die richtigen Kommunikationstools, aber auch Verständlichkeiten eben haben, um diese Phase, die ja noch ein bisschen anhalten wird, wirklich auch gut zu durchsteuern oder zu durchstehen. Und ganz grundsätzlich glaube ich, dass tatsächlich dass die Situation auch für die Kommunikationsbranche ein spannender Innovationstreiber war oder ist, weil wir natürlich auch ganz viele neue Formate sehen, die neu entstehen, die es vielleicht davor so in der Form noch nicht gab. Und das finde ich ganz interessant zu sehen, also wirklich so auf zwei Ebenen, einerseits eben der fachlichen Kommunikationsebene, aber dann auch wirklich der persönlichen Ebene, wie sieht das aus mit Leadership und wie schaffen wir eine richtige Kommunikationskultur in dieser neuen Welt, in der wir uns jetzt gerade befinden.
Ja, spannend. Vielleicht sehen wir uns dann ja nächstes Jahr mal persönlich.
Ich hoffe es.
Wer weiß es schon. Es ist ja nicht drüber nachzudenken, was dies Jahr alles ausgefallen ist. Oder? Okay, ich gucke ein bisschen auf die Zeit. Gibt es noch was aus deiner Sicht, was du gerne nochmal hier loswerden würdest?
Ja, das ist immer gefährlich, mir solche Fragen zu stellen, weil dann rede ich 2 Stunden weiter.
Bitte, das Band läuft.
Nein, ich finde es tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass wir uns darüber bewusst werden, wie wichtig Emotionen und Empathie vor allem aktuell sind. Das waren sie schon immer, aber sie haben nochmal einen ganz, ganz großen Stellenwert bekommen, wirklich in den letzten Monaten. Und da ist es ganz egal, in welchen Jobs wir arbeiten, in welcher Branche wir unterwegs sind. Das ist immer wichtig. Und dass wir uns da wirklich darauf besinnen und immer wieder uns daran erinnern. Und eben, wenn wir jetzt über Kommunikation sprechen, auch uns daran erinnern, dass das Zuhören wichtiger ist als das selber Sprechen und dass wir uns gerade in der Phase, in der Krise, in der wir uns befinden, noch besser zuhören und noch mehr vielleicht nachfragen und gucken, wie geht's denn den Menschen um uns herum, unseren KollegInnen, aber auch anderen Menschen, die man kennt, um da wirklich drauf zu achten, weil ich glaube, ohne ganz, ganz viel Empathie werden wir die nächsten Wochen schwierig überstehen.
Das war schön. Danke dir.
Danke dir.
Schön, dass du da warst und alles Gute, bleib gesund und wir freuen uns auf ein Wiedersehen nächstes Jahr. Mach's gut.
Ja, ich auch. Ja. Danke euch.